Alzheimer. Das ist eine Diagnose, bei der die Welt gefühlt erstmal stehen bleibt. Denn jedem ist klar, Alzheimer, die häufigste Form der Demenz, die verändert das ganze Leben. Für die Erkrankten und gegebenenfalls auch für ihre Familien, ihre Freunde und Freundinnen. Welchen Platz hat Musik in diesem neuen Leben mit all seinen Veränderungen? Wie stark können Demenzerkrankte auch von Musik profitieren? Darüber spreche ich heute am Welt-Alzheimer-Tag mit Hans-Hermann Wickel, einem der führenden Musikgeragogen hierzulande, emeritierter Professor an der Fachhochschule Münster und Autor des Buches Musik kennt kein Alter. Guten Tag, Herr Wickel.
Guten Tag, Frau Peterlein.
Meine erste Frage ist, was kann Musik bewirken bei Menschen mit Alzheimer oder anderen demenziellen Veränderungen?
Ja, sehr viel, sehr viel. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich feststellen können, dass Musik die Möglichkeit bietet, Beziehung aufzubauen, in Kontakt zu treten zwischen den Angehörigen oder pflegenden Personen und der demenziell erkrankten Person. Und darüber hinaus hat Musik natürlich die gleichen Effekte wie für uns auch. Musik schafft einen Raum von Geborgenheit, löst Freude aus, sie kann Trost spenden, sie kann uns aktiv machen, sie kann uns beruhigen. Also Sie merken schon, ich komme ins Aufzählen schon von ganz vielen Effekten, die Musik hat, für jeden Menschen eigentlich. Und da wollen wir ermöglichen, dass demenziell erkrankte Menschen auch diese Chance haben, die ihnen Musik bieten kann. Das ist natürlich sicherlich ein anderer Weg, den man dann beschreiten muss, jetzt als ein normales musikpädagogisches Angebot. Aber da haben wir ganz viele, ganz spannende Erfahrungen gemacht.
Sie sprechen aus der Perspektive des Musikgeragogen. Das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz explizit sagen. Es geht bei Ihrer musikalischen Arbeit nicht um einen musiktherapeutischen Ansatz.
Genau. Geragogik ist eigentlich die Lehre von der Bildung und vom Lernen im Alter. Und wenn wir jetzt das zusammensetzen, Musikgeragogik, dann wäre das musikalisches Lernen, musikalische Bildung im Alter. Das betrifft die ganze Palette des Musizierens und Musiklernens im Alter, sagen wir vom Klavierunterricht für den rüstigen Pensionär, der wieder an die Musikschule geht und dort vielleicht seine Beethoven-Sonaten wieder auffrischen möchte, die er als junger Mensch schon gelernt hat, bis hin zur Arbeit auch mit hochaltrigen Menschen, mit möglicherweise demenziell erkrankten, bettlägerigen Menschen, also um mal wirklich das Extrem auf der anderen Seite aufzuzeigen. Und diese ganze Spanne, dann auch Seniorenorchester, Seniorenbands, Seniorenchöre, das ist Musikgeragogik, weil eben die musikalische Bildung im Alter zum Teil anderen Gesetzen folgt als die Pädagogik. Und deshalb nennen wir das Musikgeragogik in Anlehnung an die Wissenschaft der Geragogik, wenn man so will, eine Unterdisziplin der Gerontologie, der Lehre vom Alter und Altern.
Wenn wir jetzt über Musizieren mit Menschen mit Demenz sprechen, gibt es da Musikformen, die besonders geeignet sind, wo auch dieser emotionale Gewinn, den Sie eingangs skizziert haben, wo der besonders stark ist?
In erster Linie ist das Singen. Singen ist dem Menschen sehr zu eigen. Man braucht keine weiteren Hilfsmittel dafür. Jeder hat eine Stimme. Mir fällt da so ein Zitat ein von der bekannten Schauspielerin Maria Furtwängler, deren Vater auch demenziell erkrankt war und die ganz viel mit ihm gesungen hat. Und sie hatte mal in einem Interview gesagt, für ihn war das Seligmachendste überhaupt. Und das kann man wirklich hochrechnen, da haben wir ganz viele Erfahrungen. Natürlich müssen die Lieder passen, irgendwie in die Lebensgeschichte des Menschen. Das reicht vom alten Schlager bis zum Popsong bei etwas jüngeren, demenziell erkrankten Menschen auch. Oder zum Beispiel bei Menschen, die im kirchlichen Kontext groß geworden sind, mit Singen von Kirchenliedern. Da muss man dann so ein bisschen auf die Suche gehen, detektivistisch, was passt nun, oder die Angehörigen fragen. Und dann findet man sehr schnell mit den Liedern einen Anker dann in der Lebensgeschichte dieser Menschen und dann erlebt man manchmal das blaue Wunder, dass sich Fenster öffnen in die Vergangenheit, dass demenziell Erkrankte, die lange schon kein Wort mehr gesprochen haben, plötzlich was erzählen aus ihrer Lebensgeschichte. Also diese Lieder, das Singen triggert etwas an in demenziell erkrankten Menschen. Das basiert wahrscheinlich darauf, dass dieses musikalische Gedächtnis, das Langzeitmusikgedächtnis, sehr eng gekoppelt ist an unser motorisches System, auch im Gehirn, und deshalb noch sehr lange funktioniert. Also wo Bilder schon gar nicht mehr erkannt werden, wo Menschen schon nicht mehr erkannt werden, wo der Angehörige nicht mehr erkannt wird, wird plötzlich die Musik erkannt. Das ist das Spannende und die Chance.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man erlebt Wunder. Sie haben diese Wunder schon häufig erlebt. Ich nehme an, Sie haben viel in Ihrem Berufsweg schon mit Menschen musiziert, die demenzielle Erkrankungen haben. Erzählen Sie uns doch bitte, wie läuft so eine Chorprobe oder eine Musiksession ab?
Das findet ja dann meistens, wenn so eine Session, wie Sie es beschreiben, eine Chorprobe oder ein Singekreis, sagen wir vielleicht ein bisschen, das findet ja meistens in alten Einrichtungen statt. Und das ist dann eine Runde, zum Beispiel in einer alten Einrichtung, wo dann im besten Falle eine Musikgeragogin oder ein Musikgeragoge, also das ist jemand, der speziell auf diese Situation beruflich vorbereitet wird, dann eben relativ niedrigschwellig dann diese Angebote macht. Ja, er bietet das Singen an, er bringt ein Instrument mit, eine Gitarre oder das Klavier vor Ort oder ein Keyboard. Und dann wird es so ein Stück Normalität. Und das ist das Schöne daran, dass man eben so ein Stück Normalität schafft, dann im Alltag auch des demenziell erkrankten Menschen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann aber in so einer Chorprobe vielleicht weniger gesprochen wird und mehr direkt ins Musikmachen gegangen wird in so einem Singkreis.
Genau, ja, das ist völlig richtig, weil generell kann man sagen, dass natürlich die verbalen Anteile sehr stark zurückgefahren werden und auch in der Kommunikation zurückgefahren werden müssen und man viel stärker eben auf diese nonverbale Ebene geht. Das heißt also, eine Spezialität der Musikgeragogin ist eben auch, dass sie lernt, das Gegenüber zu beobachten, wie reagiert das Individuum nonverbal, also Mimik, Gestik, Motorik, körperliche Hinwendung, Ausrufe. Und das macht die Sache auch hochkomplex und schwierig. Und ja, ich würde mal sagen, das kann nicht jeder auf Anhieb.
Ja, jetzt fragen sich, glaube ich, aber bestimmt ganz viele Menschen, die uns zuhören, was kann ich mit Musik machen, wenn ich meine Mutter oder meinen Großvater besuche oder jemand anderen, der an Demenz erkrankt ist? Haben Sie da noch mal ganz konkrete Tipps oder Anregungen für Angehörige?
Ja, erstmal an diejenigen, die vielleicht selber gar nicht musizieren können oder wollen, über Musik reden. Das ist was Wunderbares. Vielleicht eine alte Schallplatte mitbringen, eine CD oder ein Poster oder ein Filmplakat oder was auch immer als Trigger, um da ein Gespräch in Gang zu setzen. Das haben wir gemerkt. Da kommt etwas hoch aus der Lebensgeschichte, was sehr, sehr positiv sein kann. Oder man ist in der Lage zu musizieren, dann kann man eben versuchen zu singen, Lieder, wo man weiß, dass sie passen. Man kann natürlich auch schauen, finde ich jemand, den ich sozusagen dafür bezahle, dass er mit meinem Angehörigen arbeitet. Das können Musikgeragogen sein, das können aber auch, Sie sprachen es vorhin an, Musiktherapeutinnen sein, die natürlich auch sehr einfühlsam mit dieser Gruppe arbeiten können. Also Musik ins Leben lassen, im Gespräch, in der Begegnung oder als Angebot auch. Es gibt sogar inzwischen auch Musikschulen, die Leute beschäftigen, die sich weitergebildet haben, die darauf spezialisiert sind, die dann Instrumentalangebote machen. Es gibt so Tischharfen, auf denen man ganz niedrigschwellig musizieren kann. Also einfach mal zu schauen, wo gibt es Anknüpfungspunkte, musikalische Anknüpfungspunkte für die Person und wie kann ich ihr das ermöglichen, wie kann ich ihr helfen, wieder Musik in ihr Leben zu lassen.
Und gibt es auch Dinge, die man auf jeden Fall oder Situationen, die man vermeiden sollte?
Man sollte natürlich die Autonomie der Person achten. Also jede Form von Überrumpelung muss man natürlich vermeiden und man sollte sich da ganz vorsichtig herantasten, weil man ja nie in die Wirklichkeit wirklich des Gegenübers schlüpfen kann. Wir sprechen da von Validation und das ist ein gängiges Stichwort in der Pflege, wo man versucht, die Wirklichkeit des demenziell erkrankten Menschen, die sich ja von unserer allmählich dann auch ablöst und unterscheidet, aufzugreifen und in diese Wirklichkeit zu schlüpfen sozusagen und das Gegenüber darin zu begegnen. Und das kann man auch musikalisch machen.
Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Musikgeragogik in Deutschland oder auch international?
Noch stärkere Anerkennung vor allen Dingen von den Verbänden und im besten Fall auch, dass Musikgeragogik von den Kassen bezahlt wird. Das hat eben auch so viele Transfereffekte, dass man wirklich sagen kann, das lohnt sich auch finanziell zu unterstützen seitens der Verbände, seitens der Kassen. Denn das bewirkt so vieles, dass man im Extremfall selbst Medikamente einsparen könnte.
Professor Hans-Hermann Wickel ist einer der führenden Musikgeragogen und heute war er Gast im Musikgespräch in SWR 2 Treffpunkt Klassik aus Anlass des Welt-Alzheimer-Tages. Vielen Dank, Herr Wickel.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Frau Peterlein.
Und wir haben auch noch einen Lesetipp für alle, die sich dafür interessieren, wie Musik ganz allgemein im Alter bereichern und glücklich machen kann. Hans-Hermann Wickels Buch »Musik kennt kein Alter« erschienen ist es im Karus Verlag.